Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich habe ein paar Fragen an euch und ihr müsst euch melden, wenn ihr dem Ganzen zustimmt. Die Frage Nummer eins: Wer glaubt von euch, dass man durch Sport abnehmen kann? Einfach melden, wenn ihr glaubt, dass das so ist. Okay. Wer hat durch diesen Glauben allein schon mal abgenommen? Okay. Dachte ich mir, ich mache noch zwei andere Fragen, um das noch deutlicher zu machen. Wer glaubt, dass, wenn man genug Essen hat, man nicht verhungert? Okay. Wem würde dieser Glaube allein ausreichen? Also wer würde sagen, ja, okay, ich glaube, wenn man genug Essen hat, verhungert man nicht. Passt. Okay. Dann unter Deutschen doch eine relativ, ja, eine Frage, die man gerne hat. Wer glaubt, dass Kaffee wach und munter macht? Okay. Wer wurde allein durch diesen Glauben schon mal wach und munter, ohne sich einen Kaffee zu nehmen? Noch niemand. Okay, ihr merkt, wo das hinführt. Die Frage, die heute im Raum steht, ist: Tut's dein Glaube? Also führt der Glaube auch zum Handeln? Und dafür habe ich einen Text dabei aus Jakobus 2, den will ich mit euch lesen. Jakobus 2, die Verse 14 bis 26. Da schreibt Jakobus, ich lese aus der Neuen Genfer: Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber er hat keine entsprechenden Taten vorzuweisen? Kann der Glaube als solcher ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben den Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut, aber auch die Dämonen glauben das und zittern. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Wurde nicht unser Vater Abraham aufgrund seines Tuns für gerecht erklärt? Er wurde für gerecht erklärt, weil er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte, um ihn Gott als Opfer darzubringen. Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Und erst damit zeigte sich die volle Bedeutung dessen, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ja, er wurde sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Glaube nicht alleine nicht genügt. Ein Mensch wird nur dann vor Gott für gerecht erklärt, wenn sein Glaube auch Taten hervorbringt. War es bei der Prostituierten Rahab nicht ebenso? Sie wurde aufgrund ihrer Taten für gerecht erklärt, denn sie nahm die israelitischen Boten gastfreundlich bei sich auf und half ihnen, auf einem geheimen Weg aus der Stadt zu fliehen. Genauso nämlich, wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, so ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. Ich finde Jakobus super. Viele stören sich an Jakobus, auch Luther. Das ist ja der Grund, warum der Jakobusbrief in Luther-Übersetzungen so weit hinten ist, weil Luther sehr, sehr große Probleme mit Jakobus hatte, weil diese Aussage, Glaube ohne Werke ist tot, ist irgendwie nicht das, was Luther ja entdeckt hat. Also das scheint so widersprüchlich zu sein zu dem, was Paulus zum Beispiel in Römer schreibt, wo er schreibt, denn wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie sie das Gesetz fordert. Oder in Epheser 2 ist genau, also eine gleiche Aussage, wo es darum geht, wir sind nur aus dem Glauben heraus errettet. Die Frage ist, wie packt man das jetzt zusammen? Also warum ist das so schwer? Es steht ja beides in der Bibel. Warum ist das so schwer, Jakobus und Paulus miteinander zu verbinden? Und ich habe für mich entdeckt, es ist wichtig, das Ganze aufzulösen, weil das so eine Spannung ist. Wir hatten eine Kleingruppe mal bei uns in der Gemeinde, wo genau diese Frage auch kam, wie passt das zusammen? Und es ist super wichtig, das aufzulösen, weil beides steht in der Bibel. Es ist das biblische Gesamtbild und, werden wir auch sehen, es ist sogar Jesu Lehre. Also Jesus selbst lehrt das, was Jakobus hier schreibt. Das Problem ist zwischen Jakobus und Paulus, dass sie beide das gleiche Wort benutzen. Sie benutzen beide das Wort Werke, meinen aber Unterschiedliches. Und ich will euch erklären, was die beiden meinen. Paulus beschreibt im Römerbrief die ersten drei Kapitel, da geht es komplett um diesen Weg hin zum Kreuz. Also er schreibt darüber, was muss ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme. Also was muss ich tun, um an das Kreuz zu kommen? Und da sagt er, nix, nur Glaube. Das, was Paulus schreibt, ist so, halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Jakobus kommt von der anderen Seite. Jakobus kommt von da, dass er sagt, okay, die Leute stehen schon am Kreuz, sie waren schon da, und wie geht es jetzt weiter? Also für Jakobus geht es darum, dass sich Christen auch wie Christen verhalten sollen. Ein Christus-Nachfolger muss sich wie einer verhalten. Das ist ja auch tatsächlich das, woher der Begriff Christ kommt. Also das war ja ursprünglich eigentlich eine Beleidigung, eine externe Beleidigung von Leuten, die nicht in der Gemeinde waren, an die Christen, dass sie gesagt haben, ihr seid kleine Christen, also kleine Christusse, ihr verhaltet euch so, wie sich Jesus verhalten hat. Das war eigentlich eine Beleidigung und das ist das, was Jakobus hier fokussiert. Also Paulus beschreibt den Weg zum Heil, was muss ich tun? Und Jakobus den Weg der Heiligung, also wie kann ich mehr so werden? Das ist extrem wichtig, weil auch für Jakobus ist klar, der Glaube steht am Anfang des Christseins. Das ist der erste Punkt für heute, auch wenn das gar nicht in diesem Text jetzt direkt vorkommt. Aber es ist für Jakobus klar, der Glaube steht am Anfang des Christseins. Gucken wir uns zum Beispiel Abraham an. Jakobus beschreibt das ja, die Situation mit Abraham. Wenn wir in Genesis reingucken, dann sehen wir, ein paar Kapitel vorher kriegt Abraham dieses Versprechen. Du wirst so viele Nachkommen haben wie Sterne am Himmel, Sand am Meer. Und dann ist es so, dass da steht, ja, Abraham glaubte und der Herr rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Ohne dass Abraham irgendwas getan hat, er hat einfach erstmal nur geglaubt. Und da kommt Paulus, nur durch den Glauben, der Weg zum Kreuz. Und das setzt Jakobus voraus, ist extrem wichtig. Der Glaube steht am Anfang des Christseins, keine Werke, nur der Glaube. Vor einigen Wochen bin ich in der stillen Zeit über Matthäus 18 gestoßen, wo ein sehr faszinierendes Gleichnis steht. Ich vermute, ihr kennt das, ich lese es trotzdem vor. Da sagt Jesus, darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit seinen Dienern abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinen ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener, er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Einfach so, ohne Werke, ohne sein Zutun, sondern einfach so erlässt dieser Herr ihm die Schuld. Der Glaube steht am Anfang des Christseins, der Weg hin zum Kreuz. Und jetzt sind wir Christen, jetzt stehen wir am Kreuz und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Also machen wir einfach weiter, was wir wollen, nach dem Motto, Jesus vergibt uns ja eh, einmal safe, immer safe. Und genau hier ist der Knackpunkt bei Jakobus, weil Jakobus vermisst nicht das Bekenntnis des Glaubens, also er vermisst nicht, dass Leute sagen, ja, ich glaube an Jesus, sondern er vermisst die Praxis, die mit diesem Bekenntnis übereinstimmt. Das ist sein Punkt. Dieser Glaube, der muss sich zeigen. Was passiert, wenn ein Mensch Christ wird? Die Bibel beschreibt das, dass diese Person eine neue Schöpfung wird, eine neue Kreatur. Und dieser neue Mensch, der muss sich auch neu verhalten. Der Weg vom Kreuz verlangt dementsprechende Taten. Und so geht es tatsächlich in dem Gleichnis von gerade eben ja auch weiter. Da steht, Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen Diener, der ihm 100 Denare schuldete, also viel, viel, viel weniger. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an: Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Genau das Gleiche, was der Mann vor ein paar Minuten noch seinem König selbst gesagt hatte. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Und hier sehen wir, das, was Jakobus sagt, ist die Lehre, die Jesus selbst gesagt hat. Das, was Jakobus sagt, ist: Christus vergibt uns. Er macht uns zu neuen Menschen, ohne dass wir was dafür können. Und Gott zieht einfach von jetzt auf gleich, auf einen Schlag, über alles hinweg, was wir getan haben, dieser Weg hin zum Kreuz. Aber der Weg vom Kreuz muss Heiligung sein, muss eine Sehnsucht nach Heiligung sein, dass man mehr so werden will, wie Jesus ist. Das meint Jakobus mit den Werken. Für Paulus sind Werke, also dieses Wort Werke, immer diese Frage: Was muss ich tun? Oder ich muss mich ans Gesetz halten, um am Ende des Lebens genug Punkte zu haben. Um genug Punkte zu haben, um in den Himmel zu kommen. Und da sagt Paulus: Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nichts tun, um am Ende genug Punkte gesammelt zu haben, sondern nur den Glaube. Und bei Jakobus haben wir schon genug Punkte. Also wir waren schon am Kreuz, wir haben genug Punkte, um in den Himmel zu kommen. Und er sagt: Weil ihr diese Punkte auf einen Schlag bekommen habt, deswegen sollt ihr euer Leben verändern. Deswegen sollt ihr so handeln, wie Jesus es will. So handeln, wie es diesem neuen Menschen entspricht. Das sagt nicht nur Jakobus, sondern wir haben es bei Jesus gerade gelesen und tatsächlich auch bei Paulus. Paulus verwendet nur einen anderen Begriff dafür, und zwar den Begriff Frucht. Also bei Paulus ist immer wieder die Konsequenz, Frucht des Geistes zum Beispiel, ist ganz klar eigentlich die Werke, die sich am Ende zeigen. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und so weiter. Also sie meinen das Gleiche, verwenden nur unterschiedliche Begriffe. Jakobus meint mehr Werke und bei Paulus sind es die Früchte oder die Frucht. Ein neuer Mensch muss auch neu handeln. Dieser Glaube muss sich zeigen. Das ist wie bei Liebe. Ich bin verheiratet seit 3,5 Jahren. Ich kann meiner Frau so oft sagen, wie ich will, dass ich sie liebe. Wenn ich ihr das nicht zeige, dann bringt ihr das relativ wenig. Also ich muss auch so handeln. Ich muss auch so tun. Wir haben am Anfang gemerkt, der Glaube muss sich zeigen. Bei den Fragen, es bringt nichts, wenn wir einfach nur sagen, ja, ich glaube, dass man abnehmen kann, wenn man genug Sport macht, aber gleichzeitig sitzt man den ganzen Tag vorm Fernseher und macht nichts. Also der Glaube muss sich zeigen. Und so ist es bei Abraham, dass er die Zusage bekommt, hatten wir gerade eben. Er bekommt die Zusage und ein paar Kapitel später, da sagt Gott ihm: Ey, opfere mir deinen Sohn. Das, was Abraham macht, ist, dass er seinen Glauben jetzt in die Tat umsetzt, dass er weiß, okay, ich habe nur einen Sohn oder einen richtigen Sohn und es ist so, dass Gott mir ja prophezeit hat, ich werde ganz viele Nachkommen bekommen. Gleichzeitig sagt Gott mir jetzt gerade, ey, du sollst deinen Sohn für mich opfern. Ist egal, ich glaube trotzdem, dass Gott sein Versprechen erfüllt. Und deswegen zieht Abraham los. Deswegen zieht er los, um seinen Sohn tatsächlich zu opfern. Und dann steht in Vers 22 hier in Jakobus: Daran siehst du, dass sein Glaube mit seinen Taten zusammenwirkte. Erst durch seine Taten wurde sein Glaube vollkommen. Glaube muss sich zeigen. Und wenn er das nicht tut, dann muss man, wie Jakobus zu Recht, fragen, was bringt's? Und da kommen wir zum dritten Punkt. Glaube, der sich nicht zeigt, ist Glaube, der nichts bringt. das hört sich hart an, aber Jakobus benutzt sogar noch was Krasseres. Er sagt, dieser Glaube ist tot. Und da benutzt er ein einfaches Bild, wo wir alle mit reinsteigen können, dass er sagt, ja, angenommen, es gibt jemanden hier in der Gemeinde, der nicht genug zum Anziehen hat, nicht genug Essen hat und so. Und du gehst zu dieser Person hin und sagst ihr, ich wünsche dir Gottes Segen, ich wünsche dir, dass der Herr dich überschüttet. Und du gehst wieder weg, obwohl du ihm eigentlich hättest helfen können. Das ist was, wo Jakobus sagt, ey, das geht nicht. Wenn Jesus uns beschenkt, warum geben wir das nicht weiter? Warum schenken wir das nicht weiter? Und das ist egal, ob das Geld, Kleider, Vergebung, Barmherzigkeit ist. Jesus selbst sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus hat uns genau das geschenkt, dass wir selbst geliebt sind. Warum bemühen wir uns teilweise nicht mal wirklich darum, dass wir andere lieben, dass wir anderen helfen können, dass wir der Stadt Bestes dienen, dass wir der Stadt Bestes suchen? Erich Kästner hat mal gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Genau, ein paar von euch kennen den Satz. Und das ist genau das. Also Glaube, der sich nicht zeigt, ist Glaube, der nichts bringt. Weil es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das bringt nichts, wenn wir alle wissen, was gut wäre, es aber nicht tun. Und es ist nicht so, ja okay, der eine, der glaubt halt, der andere handelt halt mehr und so weiter. Sondern jedem, der glaubt, muss man es an seinem Handeln ansehen können. Denn, müssen wir uns ja auch vor Augen führen, Jesus ist ja auch für jeden von uns gestorben. Also es ist ja nicht so, dass der, der halt mehr glaubt, für den ist Jesus mehr gestorben und der, der mehr tut, der hat halt, kann sich mehr auf seine Taten verlassen. Sondern am Ende sind wir alle gleich, Jesus ist für jeden von uns gestorben. Und deswegen fordert ja Jakobus, Jesus, Paulus und so weiter immer wieder diese Heiligung, dass wir das anerkennen, was Jesus getan hat und dass wir tatsächlich auch so leben. Wie sieht das jetzt aus? Wie können diese Werke sein? Wie kann das konkret werden? Jesus sagt selbst, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit fasst Jesus eigentlich alles zusammen, was im Alten Testament so gesagt ist, die 10 Gebote, nicht stehlen, den Sabbat heiligen und so weiter, aber auch die Armen, die Witwen, die Waisen zu unterstützen und. Und ich weiß, das können wir nicht immer alles machen. Wir können nicht alle Armen auf dieser Welt versorgen, wir können nicht alle Witwen, alle Waisen, wir können nicht alles tun. Die Frage ist, wollen wir das denn überhaupt? Also gehen wir überhaupt mit offenen Augen durch diese Welt, in diese Gemeinde und fragen uns, Herr, wo kann ich heute dienen? Wollen wir das denn überhaupt? Jesus selbst hat uns ja seine Hilfe zugesagt. Er hat im Missionsbefehl, ganz am Ende von Matthäus, sagt er ja, ich bin bei euch bis an der Weltende. Also Jesus selbst gibt seinen Jüngern eine Riesenaufgabe, geht in alle Welt, macht zu Jüngern, tauft sie und so weiter. Und er sagt, ich bin selbst bei euch. Ich selbst bin ja derjenige, der euch hilft, der euch befähigt. Es geht ja nicht darum, dass ihr, sobald ihr am Kreuz wart, dann einfach wieder ohne Jesus weglaufen müsst und jetzt auf einmal immer das schlechte Gewissen haben müsst. Boah, was muss ich tun? Sondern Jesus selbst hilft uns, weil wir am Kreuz waren, weil wir ein neuer Mensch sind. Die Frage ist, tut's dein Glaube? Wird dein Glaube auch in die Tat umgesetzt? Vielleicht ist es tatsächlich dran, dass ihr gleich nach dem Gottesdienst hier einfach mal euren Nachbarn anguckt und fragt, ey, was kann ich dir Gutes tun? Bei uns in der Gemeinde, Frank Patzek kennt ihr wahrscheinlich auch fast alle, der hat irgendwann vor ein paar Monaten mal gesagt, die ersten 5 Minuten nach dem Gottesdienst gehören nicht dir. Und das finde ich einen sehr, sehr starken Satz, sehr herausfordernd, weil oft ist man so, okay, also kenne ich selbst, Sonntag ist der beste Arbeitstag, weil da kann man die besten Gespräche gerade noch da abklären und so. Aber ganz klar dieses, die ersten 5 Minuten nach dem Gottesdienst gehören nicht dir. Setz dich nicht in den Gottesdienst und überleg dir, ah, okay, ich muss gleich noch mit der Person reden, ich muss noch da und dann muss ich noch dies und das machen, sondern überlegt euch, wo braucht vielleicht euer Nachbar hier, wo braucht vielleicht einer aus der Gemeinde Hilfe, wo ihr unterstützen könnt? Vielleicht, ja, gibt es ja jemanden von euch auch, der so die Herausforderungen hat und sich denkt, ja, ich weiß nicht, wie soll ich das denn machen? Ich bin schüchtern, introvertiert, wie auch immer. Dann bitte Jesus einfach, dass er euch die richtige Perspektive gibt, dass er euch hilft. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber nicht einfach so, sondern weil Jesus uns ja schon liebt. Ich bete noch zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist. Dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du uns den Weg frei gemacht hast, dass wir nicht wie im Alten Testament so viele Vorgaben haben, um deine Gunst zu bekommen, sondern dass du ans Kreuz gegangen bist und dass wir das annehmen müssen. Ich danke dir, dass dieser Weg zum Kreuz so irgendwie so einfach ist, eigentlich schon fast zu einfach. Und dass wir am Kreuz selbst auftanken dürfen, dass wir deine Liebe erfahren dürfen. Und ich will dich bitten, Jesus, dass wir vom Kreuz kommend das mehr umsetzen, was du für uns getan hast. Dass wir in der Heiligung wachsen, dass wir darin wachsen, mehr so zu werden, wie du bist, wie du uns haben willst und wie du uns als neue Menschen auch geschaffen hast. Bitte erfülle das, was du uns zugesagt hast, dass du immer bei uns bist, bis diese Welt zu Ende ist. Und gib uns Kraft, tatsächlich dich groß zu machen, dass wir in unseren Taten den Glauben zeigen und dass wir dich zeigen. Amen.